Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Servus, ja, wie schön. Wir sitzen hier im Wirtshaus im Bayern-Papst. Danke, dass du hier bist.
Und ja, wir sind mal ganz konkret. Wir sind im Herrschaftszeiten, sind Gast bei den Podstars, die hier ihr Münchner Studio haben. Und ich habe heute Morgen schon von draußen ein Foto gemacht, Philipp geschickt und geschrieben, Bilderrätsel. Und dann sofort, Podstars München, ihr nehmt was auf. Und dann habe ich geschrieben, ja, und wir nehmen 4 Folgen auf. Aber, boah. Ja. Aber wir sind nicht alleine, Oskar.
Nein, wir sind nicht alleine. Wir haben einen großartigen Gast, long time in the making. Schön, dass er jetzt hier bei uns ist. War schon oft bei euch im Podcast. Mal schauen, wo und wie wir es jetzt hier überall ausstrahlen. Aber es ist eine absolute Freude und Ehre, Raphael, dich hier heute bei Zoomer meets Boomer als Gen X in der Mitte zu haben.
Und ich sag schon mal vorsichtshalber und bei On the Way to New Work, ich glaube, es wird eine Call-Up-Folge.
Ja, ganz sicher. Wir sind frisch, wir sind heiß, wir sind motiviert und ich glaube, mit dem, was wir im Vorhinein besprochen haben, was dich gerade beschäftigt, was uns gerade beschäftigt, haben wir auch genug zu besprechen.
So wird es sein. Und dann auch von meiner Stelle ein herzliches Grüß Gott aus dem Herzen der Münchner Altstadt. Und das ist wirklich eine Ausnahme. Also wenn ich nicht lande an einem Samstag oder nicht wegfliegen muss, verlasse ich samstags nie, nie den Hof. Ich habe meiner Frau gesagt, das geht nicht anders, das ist gut, da muss ich hin. Hat die gesagt, alles klar, dann bist du wieder zu Hause. Habe ich gesagt, ich schätze 4, viel Spaß.
Also was so schön ist, wir haben kurz vorher gesagt, ja, wir haben alle irgendwie Lust, in unserem kleinen Wirkungskreis die Welt ein bisschen besser zu machen. Und Rafa hat ergänzt, und Spaß zu haben, und genau das ist es. Und ja, Oskar, wir haben mal gesagt, ich habe Rafa schon 3-mal interviewt, damit es mal ein bisschen anders und cooler wird, bist du heute so der Main-Interviewer und ich bin dann so ein bisschen der Sidekick.
Ja.
Was interessiert dich?
Das machen wir genauso. Ja, erstmal machen wir es ja klassischerweise bei uns im Podcast eigentlich immer so, dass sich unsere Gäste selber vorstellen dürfen, weil, glaube ich, niemand so gut die eigene Geschichte erzählen kann wie man selbst. Deswegen, Raphael, vielleicht kurz für die Hörenden, die 3-4 Studierenden von mir, die das hier hören und nicht den anderen Podcast hören, stell dich doch gerne mal vor. Du bist bei Vitra für alles, was Zukunft angeht, schon lange im Lead und ja, hilfst auch anderen Leuten auf dem Weg, Zukunft zu verstehen, einzuordnen. Bist so zwischen Trendscout, Innovator und allem dazwischen. Und ja, aber wie würdest du dich beschreiben? Zumindest habe ich dich immer so wahrgenommen.
Ich würde mich genauso beschreiben, ich würde mich noch einordnen, weil hier ist ja der Zoomer mit Boomer und hier sitzt das X genau in der Mitte.
So.
Zwischen 2 noch deutschen Riesen sitzt das kleine mediterrane X in der Mitte, der spanische Terrier. Ich bin 56, habe mal Schreiner und Kaufmann gelernt, habe die Uni nie besucht, das ging damals noch, sage ich immer.
Mhm. Und jetzt geht's wieder.
Und arbeite seit 12 Jahren für das tolle Schweizer Familienunternehmen Vitra. Wir verstehen uns als Design Company. Man kennt uns, wenn man länger am Flughafen warten muss und sitzt auf unseren komfortablen Bänken. Vielleicht hat der eine oder andere einen tollen Bürostuhl von uns oder ein tolles Büro oder ein tolles Zuhause. Und mein Aufgabengebiet ist die Zukunft der Arbeit. Und wer hätte es geglaubt, ich hätte es nie geglaubt, nach der Pandemie, da ist das Thema eigentlich so ein bisschen runtergegangen, aber das Thema Zukunft der Arbeit, und ich habe ja nie mein Thema als New Work besetzt, Anführungsstrichen, hat jetzt Vollkonjunktur.
Absolut.
Wir sind der größten Waschtrommel, die man sich vorstellen kann.
Ja, absolut. Ich glaube, Zukunft der Arbeit ist eine gute Überschrift für das, was wir heute besprechen. Zukunft der Führung, Zukunft von dem, wie, also das, ich hatte jetzt gerade einen sehr, sehr spannenden Workshop in Wien mit einer Firma, mit der wir jetzt zusammenarbeiten. Und da ging es eben auch genau um die Frage, können wir Arbeit überhaupt noch in irgendeinem Kontext so denken, wie wir es die letzten 40, 50 Jahre gedacht haben? Oder 150 Jahre, ne? Und ich meine, wir können weder in den Pyramidenstrukturen, in denen wir hierarchisch immer noch geordnet sind, denken. Wir können weder in technologischen Grundpfeilern denken, weil SaaS ist obsolet, das, wie wir gelernt haben.
In Zyklen können wir nicht mehr denken.
Wir können nicht mehr, also ich bin ja ein Fan von Simmels Modetheorie, das wird einfach immer nur noch schneller. Am Ende ist es schon irgendwo vielleicht zirkulär, aber es hat sich alles überholt. Wir können auch nicht mehr klassisch in Trends denken, weil die Megatrends auch nicht mehr gelten, wenn uns eine Technologie so überrennt, wie es gerade eben künstliche Intelligenz und alles in dem Fahrwasser tut. Wir können nicht mehr in Krisen denken, weil sowieso alles immer nur Krise ist. Ja, und deswegen die Frage, wie denken wir neu, ne? Und das, darauf habe ich Lust heute zu sprechen.
Dickes Brett.
Ja, und wie immer natürlich probieren wir uns so kurz zu halten, wie es geht. Aber eben, ich weiß, du liest viel, du denkst viel in dem Bereich, du besprichst viel in dem Bereich und Papst, du ja genauso. Aber ja, lass uns da doch vielleicht mal da mal reinstarten, genau mit diesem Thema Hierarchien, ne? Weil das ist was, was mich gerade so beschäftigt bei Kundinnen und Kunden, wo ich sitze, im eigenen Haus, egal wo. Also Papst und ich probieren das hierher auch zu praktizieren, auf Augenhöhe zu arbeiten. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin.
Ja, da komme ich ja schon mal schlecht weg jetzt bei euch zwei.
Im Sitzen ist das doch hier alles.
Wir machen ja ein Foto, wie die Daltons so nebeneinander. Ja, genau. Ich bin nicht so groß wie aus. Wir sind genau, bin genau in der Mitte zwischen.
Ja, aber ja. Ich meine, tendenziell ist ja genau dieses auf Augenhöhe arbeiten, was den Deutschen unfassbar schwerfällt. Ich denke mal den Schweizern genauso. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber hast du auch das Gefühl, dass das vielleicht ein Schritt ist, wo wir in die richtige Richtung gehen, wenn wir weggehen von dieser klassischen Hierarchie und hingehen zu einer Organisation, die ja probiert, wirklich auf Augenhöhe die Vorteile, die jeder von uns hat, jede Generation mitbringt, mit dem aktuellen Umstand umzugehen? Mhm. Oder wie ist dein Gedanke?
Betrachten wir das mal von außen. Angenommen, du betrachtest das, als ob du kein Akteur davon bist. Du bist ein Buch im Unternehmen, im Regal, was einfach den Raum aufnimmt. Dann wirst du ganz schnell eins feststellen, dass die Art und Weise, wie wir Arbeit organisieren, dass weite Teile davon überhaupt gar nicht mehr tragen, was wir eigentlich tun müssten. Ich sag mal, die meisten Teile, ich würde sagen, ich schätze gefühlt zwei Drittel. Also, bei zwei Drittel der Art und Weise, McAfee würde sagen, der Normen, wie wir Arbeit einrichten, ja, wie so eine Maschine einrichten, sind die alten Normen obsolet. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, warum tun wir uns so schwer? Das ist der Verlust von Privilegien. Die kleineren größer, also so die kleinen, das ist so zu Hause auf einmal, gibt es einen neuen Esstisch und du sitzt woanders. Da gibt es ja Leute, die drehen schon komplett an der Uhr. Ja, obwohl du nur an der anderen. Und so fängt das an. Und das ist die Komplexität. Aber zurück, ich finde, das nehme ich mir jetzt auch mit, die Eingangssituation. Ja, du hast recht, es muss alles neu verhandelt werden.
Ja.
Alles.
Ja. Und ich meine, das ist das Spannende. Wir Menschen haben eben ein unfassbares Problem damit, uns anzupassen. Und das fällt jetzt einer neuen Generation vielleicht doch dann leichter, weil wir in diesem Dauerzustand der Veränderung reingekommen sind, weil ich sehe es, ne, ich schlachte meinen aktuellen Prakti Torben da immer gerne aus für diese Geschichten, weil ich sehe, ne, der ist
schönen Gruß Torben, unbekannterweise.
Danke, dass du da bist. Jetzt bald als Werki und ich merke, der ist 21, ne, so, und für den ist das eine unfassbare Umstellung. Der kommt aus dem Unternehmen, auch klassischer, uralt hergebrachter Familienbetrieb, klare Hierarchie. Der durfte sich dann nicht in der Form ausleben, wie er jetzt bei uns sich ausleben darf. Der kann machen, was er will. Der ist ohne ein riesentechnisches Skillset reingekommen und jetzt vibe-codet er im Hintergrund mit Microsoft Foundry eben schon Agenten, um zu schauen, können wir irgendwie mit Copilot auf ein Level kommen, wie wir es mit Claude kommen. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber es ist auf jeden Fall ein Sprung innerhalb von 3-4 Monaten, die der gemacht hat. Das kannst du keiner 50-jährigen Führungskraft zutrauen, das habe ich noch nie gesehen. Das gibt es auch. Aber wir haben halt gerade das Privileg, wir haben junge Menschen, die lernen mit KI zu studieren, zu lernen. Die haben auf der anderen Seite vielleicht nicht die Resilienz wie Menschen, die das Ganze noch klassisch gelernt haben. Aber wir haben so viel Potenzial in den Firmen, das nicht genutzt ist, weil der hätte das auch in seiner alten Firma gemacht.
Jetzt aber gehen wir mal zurück. Der Mensch ist das Wesen, die Spezies, die am wenigsten per Geburt kann.
Ja.
Gar nichts.
Ja.
Zero.
Ja.
Außer atmen, essen.
Furzen.
Genau.
Ja. Dann genau. In ein paar Tagen rülpsen.
Anmerkung der Redaktion. So, überlegt mal. Und alles, was wir können, haben wir gelernt.
Ja.
Und auf einmal erinnern wir uns da nicht mehr dran und glauben, wir können, weißt du, das macht überhaupt keinen Sinn.
Nee.
So. Und ein Teil des Problems ist, ich weiß nicht, ob das dann Dummheit ist, Ignoranz oder ich verstehe es einfach nicht, ja?
Ja.
Aber ist doch irre, oder? Eigentlich können wir alles lernen.
Ja, absolut. Aber ich glaube, wenn wir einmal in einer Komfortzone sind, die wir auch einfach die letzten Jahrzehnte so stark ausgeprägt hatten, weil ich meine, wenn du jetzt in einem Automobilkonzern warst, hier irgendwo in München rum, und dein Leben lang ging es nur nach oben, immer mehr Gehalt, immer weniger Verantwortung oder Stress, weil du konntest alles an die Dienstleister abgeben. Das ist eine Arbeitskultur, die sich geschaffen hat, die nicht mehr tragfähig ist. Und jetzt auf einmal musst du dich wieder umstellen. Ja. Und musst dein ganzes Wissen in Maschinen geben, musst neu denken, musst wieder richtig anpacken. Also jetzt, ich will nicht verallgemeinern, aber das ist ja für viele Leute eine Realität.
Du bringst einen spannenden Punkt. Am Donnerstag gab es eine Sendung im SWR, Baden-Württemberg vor der Wahl. Mhm. Schaut mal ab Minute 50, also findest du in der ARD-Mediathek. Mhm. Der erste Teil ist natürlich, Entschuldigung, der tragische Teil von The Land, wo Menschen komplett verzweifelt sind, weil alles, was gegolten hat, alle Annahmen, die hatten, nicht mehr greifen. Der zweite Teil ist die Firma Eitat mit dem Slava, ist die Firma Neura mit dem Rieger. Und das ist die andere Welt. Ja. Und jetzt kommt eins, aber weißt du, und hier auch wieder, weißt du, was wir verlernt? Diese Unternehmen haben verlernt, das Neue in die Welt zu bringen. Mhm. Und jetzt merkst du einfach, ich habe hier gesprochen bei den Münchner Gesprächen, habe den Satz gesagt, ich respektiere Systeme, aber ich glaube an Kreisläufen. Ja. Mhm. Und jetzt sind wir genau beim Thema. Mhm. Ja? Und wir hatten es vorher mit der Natur. Ja. Und da steckt so viel drin.
Ja, absolut. Absolut. Und ja, ich meine, am Ende ist alles, was wir machen, was wir tun in der Firma, auch irgendwo ein Prozess. Jede PowerPoint, die wir machen, jede Abgabe, jede Konversation, alles sind Prozesse. Und wir haben halt gelernt, in Prozessen zu denken, die nicht tragfähig sind. Ne? Weil wir halt auch, wir haben zu viele Ebenen, wir haben zu aufgeblähte Organisationen gebaut, die das nicht tragen können, die aktuelle Veränderung, das Tempo und dann eben auch die Anpassungsfähigkeit, die jeder in der Organisation braucht, um damit umzugehen. Und auch das, wir Menschen sind ja auch nicht gut darin, uns anzupassen. Mhm. Also Veränderung ist schwierig, Anpassung ist schwierig. Und das Spannende ist ja, wir haben noch ganz viel Raum, uns das Wissen, was in diesem Land ist, die Expertise dafür zu nutzen, dass es weitergeht, dass das Wissen in der Organisation bleibt, dass junge Menschen das mitnehmen können, damit richtig geile Sachen bauen können. Aber das schaffen wir eben noch nicht gerade, das auf eine Ebene zu bekommen, dass wir produktiv werden.
Ich will eins nur anmerken, dass wir Menschen in diesem sehr bestimmten Kulturkreis.
Ja, ja, klar.
Genau so. Weil wenn du jetzt die Griechen besuchen würdest und in Griechenland siehst, was da passiert ist, dann denkst du...
Totaler Boom.
Ja, ne? Wir haben das gemacht. Ja. Genau so.
Vor 15 Jahren noch so quasi der Absteiger Europas und man, ne? Und jetzt ein Boom, ja.
Ja gut, am Ende des Tages kommt es ja auch immer darauf an, weil guck dir Polen zum Beispiel an, ne? Wenn du siehst, die haben stabiles Wirtschaftswachstum seit Jahren, 3-4%, die arbeiten natürlich auch anders, ich möchte jetzt nicht in eine Merz-Logik verfallen, aber trotzdem muss man ja auch, ich sehe einfach aktiv vor allen Dingen in Strukturen, die sich eben so wohl fühlen konnten die letzten Jahrzehnte, dass Arbeit nicht mehr damit in Verbindung gebracht wird, dass man sich ständig verändern muss, dass man ausprobieren muss, dass man neue Dinge lernen muss, dass man immer weiter lernen muss und dass man nicht mit einem Status quo weiterkommt. Genauso wie jetzt ein Land wie Polen gemerkt hat, wir kommen nicht mit dem Status quo weiter, vielleicht können wir konkurrieren mit Deutschland. Bei ganz vielen Sachen tun sie ja sehr gut. Sei das jetzt bei Fenstern, sei das beim Hausbau, beim Yachtenbau oder was weiß ich, gibt es auch viele gute Dokus. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen verlernt, zu sagen, wir müssen uns jeden Tag fragen, was habe ich heute gelernt oder was will ich heute lernen? Wie hilft mir das in den nächsten 20, 10, 5 Jahren, selbst wenn wir noch 2 Jahre in der Organisation sind.
Oder wie relevant ist das, was ich heute tue?
Ja. Oder wie relevant ist das, was ich heute, muss ich das überhaupt noch so machen? Ja. Weil das ist nämlich der absolut richtige Punkt. Wenn man heute aufsteht und sagt, okay, ne, so wie wir Menschen, die irgendwie am Laptop arbeiten, so wie ich gelernt habe, die letzten 10, 20 Jahre zu arbeiten, mit meinem Salesforce, meinem SAP, meinem was weiß ich, mit all diesen Tools, die uns täglich eigentlich nur nerven, weil es ist für Millionen von oder hunderte Millionen von Menschen gebaut, für keinen richtig. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite eine Technologie, die uns das ermöglicht, individualisiert für jeden genau das zu bauen und auch jeder hat die Möglichkeit, ohne zu coden, sich das selber herzurichten. Das macht niemand. Und wir können dementsprechend Wissensarbeit ganz neu denken, ganz neu aufbauen und können komplett weg von diesen Strukturen, die uns eigentlich ja nur aufgehalten haben. Die haben Sicherheit gegeben, die haben vielleicht mal Klarheit gegeben, das braucht es auch. Aber wir brauchen nichts mehr von dem, was wir noch vor 5 Jahren gebraucht haben.
Ich würde gerne einmal einen kleinen Einschub machen. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum, aber ich glaube, innerhalb der letzten 1-2 Wochen Wall Street 300 Milliarden Börsenwertvernichtung durch eine Pressemitteilung von Anthropic.
Ja, genau.
Ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber das hat die SaaS-Industrie geschockt. Oskar erklärt es gleich mal. Aber was ich so spannend finde, ich habe heute in einem Podcast, den ich sehr empfehle, Meckel und Mattes, also die Miriam Meckel zusammen mit dem Sebastian Mattes. Ja. Ist richtig cool, auch wie die sich streiten, liebe ich. aber gut, also richtig cool.
Ja, richtig.
Und sie hat gesagt, ja, von SaaS, Software as a Service zu Service as a Software. Ja, und das fand ich am ersten Mal, aber ja klar, du willst ein Ergebnis. Du hast etwas, du hast ein Problem, du willst ein Ergebnis. Und dabei hilft dir der Agent. Früher hast du, ich will irgendwas machen, aber da gibt es hier den Layer Software, dann muss ich hier was
Und dafür zahlst du 100.000 Euro im Jahr an diese Organisation, die dir am Ende keinen Mehrwert bieten. Dann musst du dir noch eine Firma dabei helfen, das Tool aufzusetzen. Keiner vermisst doch diese Zeit. Trotzdem klammern wir uns an diesen alten Strukturen, weil wir es gewohnt sind. Also, und das ist eben so spannend, dieses Software as a Service obsolet, deswegen Service as a Software. Das haben wir auch vor einem Jahr schon erzählt.
Ich weiß.
Wobei auch hier eine Anmerkung, hat aber auch damit zu tun, das übergeordnete System der Wirtschaft war stabil.
Ja.
Also alles hat ja seinen Grund.
Ja, genau.
So. Und es ist, ich finde ja, es ist immer wichtig zu wissen, also wo stehen wir? Dafür musst du wissen, okay, wo kamen wir eigentlich her? Ja. Was ist jetzt diese Zwischenzeit und wo geht die Reise hin?
Ja.
So, und die, wir sind ja jetzt genau an dieser Bruchkante, wo dann jetzt, wird es ja wahrscheinlich 2/3 der Leute würden sagen, okay, so das, was mal war, das gibt es so nicht mehr. Das habe ich jetzt auch, ich akzeptiere das, das ist das Allerwichtigste. Und jetzt muss ich mich irgendwie rütteln und schieben und muss mir die Frage stellen, was als nächstes passiert.
Ja.
So, ich glaube, da sind wir jetzt, genau da sind wir angekommen.
Aber du hast jetzt so lange Wandel begleitet, weil am Ende des Tages, ne, wenn wir uns jetzt rein historisch, habe ich letztens wieder gelesen, damit auseinandersetzen, das Ende vom Karolinerreich, das, was Bismarck uns hier kredenzt hat, all die Sachen waren ja so ein viel größerer kultureller und gesellschaftlicher Umbruch als das, was wir jetzt gerade erleben. Klar, für uns Menschen fühlt sich das in dem Moment immer schlimmer an. Trotzdem waren die Veränderungen das Ende vom Römischen Reich, ne? Wenn wir historisch denken. Es waren alles Veränderungen, die so viel größer waren als alles, was wir gerade erleben. Und trotzdem fühlt es sich so überfordernd an. Mhm. So, und ich meine, auf der einen Seite sind wir Menschen ja immer noch gedanklich in der Höhle und haben Angst vor dem Säbelzahntiger. Natürlich ist dann, wenn immer mehr Tempo, immer mehr Geschwindigkeit durch Digitalisierung und die Technologie, die uns jetzt irgendwie in den letzten Jahren erreicht hat, entsteht. Aber wie würdest du das einordnen? Weil ich meine, du begleitest jetzt so lange schon die Veränderungen in Organisationen und eigentlich war ja immer durchgehend schon Change als Dauerprozess. Mhm. Jetzt nur mit dem Tempo X.
Und ja, ich würde sagen, das Erste ist, das, was jetzt passiert, ist viel schneller.
Ja.
Mhm. Also es ist mit Sicherheit der größte Kompetenzwandel in der jungen Geschichte der Welt, also in der Geschichte der modernen Welt. Dann die davor waren so eindimensional und es kann sein, dass das dein Nachbar schon gar nicht betroffen hat, weil der nicht Teil dieses wirtschaftlichen Systems war oder so what. Ja. Und damals konnte, jetzt wird es richtig spannend, Achtung, aufgepasst, damals konnte man sich doch entscheiden, ob man mitmacht oder nicht. Das geht jetzt nicht.
Ja,
das stimmt.
Also ich zitiere sie jetzt auch, ich verspreche dir, Oskar, zum letzten Mal, aber diese McKinsey-Zahlen, die so vor 7, 8 Jahren kamen, die Veränderungen sind 10-mal heftiger und 300-mal schneller als bei der industriellen Revolution. Das zeigt, glaube ich, ne? Und du hast recht, geopolitisch waren das viel größere Veränderungen, die Menschen aushalten mussten. Aber jetzt in einer Zeit des Aufbaus, des keine Kriege, des ewigen Wachstums und ist das natürlich krass. Und ich glaube, da liegt insbesondere auch bei uns in Deutschland. Wir haben aus einer ziemlich schlimmen Geschichte, die wir hinter uns haben, einen Aufbau hingelegt und die Trümmerfrauen, die dieses Land und auch die Männer, die, aber weniger, weil viele im Krieg gefallen sind, aufgebaut. Und daraus leiten, glaube ich, Menschen jetzt auch einen Anspruch ab. Das haben wir doch verdient. Made in Germany, das ist doch, wir sind doch wer.
Ja.
Daraus leiten sich ab, linken Parteien leiten daraus ab, früheres Rentenalter und weniger Arbeitszeit und wir haben keinen Anspruch mehr. Die Leute müssen, glaube ich, mal verstehen, hallo, stell dir mal vor, das Land ist pleite, wir haben kein Geld mehr, es ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg, aber geil, die Häuser stehen noch. Wir müssen nicht die Häuser aufbauen, aber den Rest müssen wir aufbauen.
Ja.
Wir sind bei, wir müssen,
mach das Bild,
aber wir haben, ja, das ist vielleicht zu hart, aber ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, werden wir irgendwann aufwachen. Und dann ist das so.
Ich glaube, wir gehen jetzt 10 Jahre noch so weiter und dann kommt genau der Punkt, wo wir merken, wir können uns unseren Staatshaushalt nicht leisten, wir können uns unser Rentensystem nicht leisten, wir können uns unser Sozialsystem nicht leisten, wenn wir eben jetzt nicht aktiv hinterfragen, wie wir arbeiten, wie wir Organisationen denken, wie wir unsere Zukunft als Land, als Produktionsstandort denken. So, und dann hast du genau den Zeitpunkt. Ich glaube auch, der kommt. Die Frage ist, ob wir vielleicht gar nicht erst dahin wollen.
Nee, das möchte ich nicht.
Ich habe noch eine Anmerkung, warum fühlt sich das so anders an? Also, die Gesellschaft war per se mal stabiler, einmal geprägt durch Religion, also es gab einen ganz anderen Bezug zu Religion und zu religiösen Gemeinschaften, dann zur Familie.
Ja.
und die damit verbundenen Rituale und die Halt und den Halt, den es gab.
Absolut.
Dann die Unternehmen waren viel stabilere kulturelle Systeme. Überleg mal, damals der Freitag war der coolste Tag, weil da wurde es ein bisschen lockerer, da hast du Fetz gemacht, da bist du vielleicht, donnerstags bist du schon einen trinken gegangen, weil du wusstest, Freitag, es wird alles nicht so ernst genommen, ja.
Und Mittwoch ist der kleine Samstag.
Genau. Und, so, und das heißt, du hattest viel mehr Halt. Und damals war die Gesellschaft, hat einen Gesellschaftsbezug und heute ist das anders. Heute haben wir einen Bezug zum Individuum. Ja. Nehme ich mich ja gar nicht von aus.
Ja.
Und deshalb fühlt sich das dann noch härter an.
Ja, ich glaube, in einer kollektivistischen Gesellschaft hast du natürlich auch immer einen anderen Bezug zu einer Unternehmung, weil du vielleicht auch immer als Land denkst oder als Gesellschaft und nicht zwangsläufig als Individuum. Ich glaube, das ist einer der größten Fehler, die wir gemacht haben. Und das ist ja auch immer einer dieser Themen, weil wenn du von Religion sprichst, wir alle wenden uns immer mehr dann auch oder viele Menschen der Esoterik zu, weil trotzdem sucht ja jeder einen Sinn. Es möchte ja keiner wahrhaben, dass wir ein ganz kleiner Staubklecks im Universum sind, der irgendwann erlischt und danach ist es halt auch gut. Die allerhöchste Chance ist, dass wir in einer Simulation sind. Also, ne, und damit muss man aushalten, die eigene Bedeutungslosigkeit. Und ich glaube, das ist schwierig, auch als Land, wenn man eben diese Bedeutung hatte, diese Relevanz wirtschaftlich, damit jetzt umzugehen, dass wir da nicht mehr sind.
Ja.
Dass wir auch geopolitisch auf so viele wilde Leute und Systeme nicht den Einfluss haben, den wir gerne hätten.
Und allein per Existenz von denen bist du schon überfordert, dass es die überhaupt gibt in der Realität und nicht in dem Kinofilm.
Ja. Damit fängst du ja schon an. Und auch das ist aber eine privilegierte Wahrnehmung, weil natürlich haben wir alle so viel gelernt, selbst wenn wir kein Studium abgeschlossen haben, über das, was wir uns anlesen durften, was wir für Leute treffen durften, was für Organisationen wir arbeiten durften. Ne? Und das Privileg haben die wenigsten Leute. Wenn du dann Länder wie jetzt die USA hast, wo das Schulsystem sie so herabgewirtschaftet hat. Und hier in Deutschland ist es ja das Gleiche. Wenn wir Bildung nicht anpassen und Leute nicht darauf vorbereitet werden, was gerade für eine Veränderung stattfindet, dann wird es auch genauso weitergehen. Mhm. Aber wir sind viel zu langsam, um ein Bildungssystem zu hinterfragen. Also Organisation hinterfragen kriegen wir hin, weil davon ist der Spaß abhängig. Das dann auch noch zu machen und neu zu denken, ist nochmal ein anderer Punkt. Aber die Frage ist halt echt, wo fangen wir an? Ne? Deswegen, wir haben hier gerade süße Kinder, die hier
anfangen. Du und Oskar kann es nicht aushalten, da nicht hinzugucken. Süß, ja.
Bei süßen
Süßmäusen
ist immer schwierig. Ja. Aber nee, und das ist halt, es ist gerade wirklich eine unfassbar spannende Phase. Aber was, ne,
ich meine. Lass mich mal einmal ganz kurz einhaken, weil ihr habt gerade so einen wichtigen Punkt gehabt und Rafa hat heute die Überschrift in seinem Newsletter, Hello X Rafa, wir werden den verlinken. Es ist kein Newsletter, es ist eigentlich eine WhatsApp-Gruppe. Das hast du die zweite gemacht, weil es schon 1000 sind.
Genau.
Und du wächst nicht. Ich wach morgens auf immer und werde so herrlich von dir aus der Komfortzone geholt und zwar immer mit einer Tonalität, die mir Lust macht, mich damit auseinanderzusetzen. So. Und du hast eben diesen Punkt sehr schön nochmal hergeleitet, den ich auch schon mal gehört habe, aber von der Wissensgesellschaft zu einer skillbasierten Gesellschaft. Ne? Das ist auch, was wir ja auch in unserem Programm immer sagen. Es geht um Skills und diese Skills, so wie du es gesagt hast, ist, wir müssen lernen. Aber lass uns mal vielleicht den einen Punkt mal sagen, vielleicht ein bisschen nutzwertartiger machen. Was empfiehlt ihr heute Menschen, die da noch davor stehen und sagen, oh my gosh, gestern hatte ich noch ein Faxgerät und heute muss ich irgendwie mich mit Agenten unterhalten. Was sagen wir denen? Wie kommt man da rein? Wie geht das? Wie komme ich aus so einem Verdrängungsmechanismus, Angstmechanismus in ein, ich möchte es vorsichtig ausprobieren, Lust haben?
Ja, es ist halt dieser Wandel zur Portfolio-Karriere oder zum Portfolio-Lebenslauf, wirklich. Weil wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe einen jungen Menschen, der ins Unternehmen kommen möchte, wo ich sehe nebenbei, der hat viele Interessen, der kann das, was er gerne tut, auf viele Dinge anwenden, dann sehe ich da sofort einen Mehrwert. Wenn jemand 40 Jahre das Gleiche getan hat und trotzdem Lust hat, das immer weiterzuentwickeln, weil zum Beispiel Sales ist nicht Sales wie vor 40 Jahren. Wenn jetzt aber ein Sales Manager zu mir kommt und sagt, ey, ich benutze schon die und die KI-Tools, ich benutze Clay da als Basis und die APIs und deswegen denke ich nicht mehr so Sales wie früher, weiß ich sofort, ja geil, kann ich einstellen, der wird mir mehr bringen als alle Junioren, die ich hier einstellen könnte, weil er seine Expertise weitergedacht hat. Und das ist, glaube ich, so wichtig zu verstehen. Jeder hat die Möglichkeit, entweder, wenn man noch jung und unvoreingenommen ist, neu zu denken. Weil auch mein Job, sage ich ja immer wieder, 80% von dem, was ich gelernt habe, wo ich an tollen Unis war, wo ich wirklich ein Riesenprivileg hatte, großartig zu studieren, mich da einzugraben, nichts mehr von dem, was ich ursprünglich gelernt habe, ist wirklich relevant für den
Jetzt
Job, den
wirklich?
Ich heute mache. Nein.
Aber gäbe es den Job dann noch, der relevant wäre für das, was du studiert hast? Nur die Gegenfrage. Das interessiert mich.
Ich glaube, du hast ja denken gelernt. Ich glaube wirklich, dass du sowohl an der Zeppelin in Friedrichshafen als auch in Kopenhagen vor allen Dingen denken gelernt hast. Und das, was wir hier ja schon sehen, wenn du anfängst, geschichtliche Themen zu zitieren. Du hast in deinem Clifton Strengths Profil Kontext, eine der strategischen Fähigkeiten, die ich nicht habe. Du hast ja gelernt, aus Geschichte abzuleiten. Du hast gelernt, komplexe Zusammenhänge dir zu erklären. Du hast gelernt, in Modellen zu denken. Du hast gelernt, zu diskutieren. Du bist jemand geworden, der aus Diskurs lernt. Also du hast ja ganz viel.
Ja, aber wenn wir jetzt mal praktisch sagen, das, was ich gelernt habe.
Faktisch, ja.
Ja, war faktisch, Innovation und dann am Ende strategisch zu arbeiten, war ja zumindest im digitalen Kontext. Ich gucke mir jetzt für den Automotive-Hersteller XY die gesamten Konkurrenz-Websites an, schaue, was machen die besser als die anderen, wie ist die Preiskommunikation, wie ist ein Konfigurator. Ne? Das kennt ja jeder von euch, der zuhört, ja. Wenn man mal irgendwie sich so dann einen Mercedes- oder BMW-Konfigurator anschaut.
Oder Fiat.
Und wie kann man das dann vielleicht anders denken, neu denken? Am Ende ging es dann darum, es wurde irgendein Button von grün auf rot gefärbt, das gab 2% mehr Conversion und alle haben sich gefreut. So, und das war dann schon Innovationsarbeit, das war ja schon Arbeiten am Limit, aber 80% dieser Sachen kann halt seit 3 Jahren guter KI-Agent übernehmen. Diese Recherche, eine Customer Journey, natürlich braucht es mein Wissen, um das zu instruieren, zu überprüfen, ob das gut und richtig ist. Aber diese ganze Fleißarbeit, alles, was wir am Laptop machen, kannst du heute ja automatisieren. Und es kommt darauf an, dass Menschen das A merken, dass wir nicht mehr so arbeiten müssen, wie wir mal gearbeitet haben, das dann aber auch in diese Tools zu übersetzen. Und das ist eben nicht nur eine Produktfrage, das ist eine Mindset-Frage.
So, jetzt auf die Frage von Michael, ne? So, was würdest du dann mich raten oder empfehlen? Mhm. Was glaubt ihr wohl, ne? Also ich glaube, das hat zum einen natürlich nochmal mit dem Alter zu tun. Also angenommen, ich wäre heute jünger als 30, ja, oder vielleicht jünger als 33, 34, dann würde ich mir sehr bewusst ein Unternehmen suchen, was mich im Positiven grillt. Ja. Und ich weiß, Junge, da gehst du jeden Abend nach Hause und überlegst dann nochmal, ob du am Tennisplatz gehst oder Battle spielst oder nochmal ein Trinken gehst, so nach dem Motto, das ist die Schmiede, das ist das Rüstzeug. Ne? Ja. Also, jetzt angenommen, du bist in einer anderen Lebensphase und die wird dann durchaus kritischer, ich sag mal 35 plus, da hat der Blick erstmal mit zu tun, bist du mutig genug? Hast du Hingabe genug? Oder bist du demütig genug, jetzt an dieser Stelle grundlegende Sachen deines Lebens nochmal zu hinterfragen? Das ist ein ganz anderes Match. Mhm. Du hast da schon Karriere gemacht, hast schon gutes Geld verdient, hast eine Anspruchshaltung. Ich finde, das ist eine ganz andere Nummer, ganz anderer Film.
Absolut.
So, und dann, das heißt, auf Basis deiner Lebensumstände, die du hast und der Energie, die du hast, weil du hast ja auch Familie, dies und das, was steht dir noch zur Verfügung, um dann was zu verproben? Mhm. Ja? Mhm. Weil das musst du ja im Reallabor machen. Ja? Der eine hat vielleicht eine Eigentumswohnung, also das ist ja nicht so, dass du sagst, du kannst ja groß spielen. Und die nächste Nummer, da zähle ich mich ja schon zu, ich sag mal, 45 hoch, hey, da ist die Luft eh dünn.
Ja, ja. Also wenn gibt ja Leute, die sagen, die Gen X sind die wahren Verlierer. Ne? Also, du nicht. Du bist ja. Also
ich bin Gen X.
Nee, aber ich glaube,
das ist dann ein anderes Brett.
Absolut.
Weil
absolut.
Wenn, also angenommen, ich hätte jetzt heute keine Arbeit, losgelöst, was ich sonst so tue, ist es natürlich mit ab 55 oder ab 50 ist es dann nicht mehr einfach. So, und dann, da ist das andere Game, von dem der jünger ist, da muss ich jetzt einfach sagen, du rufst irgendwo an, wo du weißt, der baut auf die Zukunft und sagst, ich bin bereit, ich zeig dir jetzt, was ich kann.
Ja, voll. Ja. Und ich glaube, da kann so viel entstehen, aber wir sind es eben nicht gewohnt, so zu denken und so zu arbeiten. Ne? Und das, deswegen, ich glaube, das, was über allem steht, wenn wir ins Praktische gehen, ist genau das, anwenden. Weil das kann dir niemand abnehmen. Weil ich habe überall, wo ich bin, die gleiche Erfahrung. Die Leute möchten nicht aus ihrem klassischen Denken ausbrechen, weil sie natürlich super gut jetzt mit Excel umgehen können, wissen, wie sie da ihre Columns anlegen, wie sie damit arbeiten und dann zu sagen, okay, das habe ich jetzt mir 20 Jahre angeeignet, dass ich ein Excel-Wizard bin, dass ich in PowerPoint großartig bin, dass ich einen guten Text schreibe.
Das heißt, sich ausgewizert.
Ja, jetzt hat sich's ausgewizert. So, und man kann natürlich mit diesem Wissen eine KI, einen Copilot und ich möchte da nicht immer, aber es ist halt zumindest für uns Leute, die intellektuelle Fleißarbeit leisten, was die meisten sind, die das hier wahrscheinlich hören und auch für die anderen. In der letzten Wharton-Studie hat es, ich glaube, 99,5% aller Berufe haben irgendwo eine Überschneidung mit KI. Das ist eine Querschnittstechnologie. Das ist wie Strom, dann die Dampfmaschine. Erst die Dampfmaschine, dann Strom, dann das Internet. So, wir denken jetzt nicht mehr darüber nach. Genauso werden wir auch über KI dann nicht mehr in dem Kontext nachdenken. Aber wir haben halt das Potenzial.
Unser Leben findet darin statt.
Genau.
Punkt.
So, und das ist jetzt die industrielle Revolution des Gehirns. Das ist das letzte Organ, was jetzt nochmal in Angriff genommen wird.
Schöne Headline.
Jetzt gehen wir zum anderen Punkt, ja. Begleite gerade ein Unternehmen aus dem Bayerischen
Wald. Hast du es irgendwo gelesen oder? Nee. Hast du.
Und da habe ich jetzt umgekehrt gesagt, die Industrialisierung des Unbekannten. Also angenommen, wir, die Könige der Industrialisierung, begeben uns jetzt an die Industrialisierung des Unbekannten. Das ist ein Giant Sweet Spot.
Mhm. Ja? Absolut, absolut.
Die Industrialisierung des Gehirns Jesus.
Lass mal einen kleinen Switch machen und ein bisschen aus dem umfangreichen Erfahrungsspektrum von Rafa nochmal sehen. Also außer, dass du sehr viel liest, sehr viele Studien dir anguckst. Also ich habe irgendwann mal gehört, du machst das irgendwie 2 Stunden am Tag oder wie viel?
15 bis 20 Stunden die Woche, ja.
Also 15 bis 20 Stunden liest du.
Mein Traum.
Aber du bist ja auch sehr viel unterwegs. Ja. Wenn du nicht auf deinem Hof bist, bist du bestimmt 150 Tage irgendwo in der Welt unterwegs. Du machst Reisen. Ihr organisiert das von Vitra aus mit Menschen an die interessanten Spots der Welt zu fahren, ob in Amerika, in China and elsewhere. Und wenn du jetzt mal anguckst, du hast jetzt von ein paar positiven Beispielen ja auch immer berichtet, was in Deutschland ist, aber wenn du jetzt mal das Mindset, das du siehst in einer Asienreise und einer USA-Reise, was machen diese Menschen anders? Was können wir uns vielleicht als Gesellschaft abgucken und was vielleicht nicht?
Okay, du hast natürlich dann, also nimm mal Südostasien, da hast du den Hunger. Eine Gesellschaft, die viel jünger ist als wir hier in Europa, wo dann das Versprechen auf ein besseres Leben noch greift, weil die Eltern natürlich ein anderes Leben hatten. Den Kindern steht und den Jugendlichen, die haben eine super Bildung durch die Bank weg. Die Top-Unternehmen sind dort, hat nochmal ganz andere als mit der Pandemie und mit der ganzen Verknappung sind ja auch viele Unternehmen dann aus China nochmal weggegangen. Also das heißt, diese Länder sind aufgeladen worden. Ja? Dann wenn du jetzt mal China nimmst, obwohl das Land ja also wirtschaftlich nicht mehr so wächst wie geplant, oder obwohl das Land an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal, Druckpunkte hat, findest du doch dort auch eine Gesellschaft vor, die so erstaunlich von einem Hype, ich meine, du musst dir überlegen, die haben diesen Mietfahrrad-Hype gehabt, dann haben sie einen Solar-Hype gehabt, den Elektroauto-Hype, den Batterie-Hype und jetzt den Robotik-Hype. Das heißt, die hypen alles durch und wenn der Hype runtergeht, dann schütteln die sich irgendwie und machen dann weiter.
Aber die leben halt in 10-Jahres-Zyklen, die denken nicht bis zum nächsten Quartal, die denken bis in 10 Jahren.
Und das Zweite, was die haben, ist, die haben eine Technologie, die keine ist, sage ich immer, das ist Tempo. Ja. So, nein, das ist einfach. So, und jetzt nimm mal die Amerikaner oder die amerikanischen Unternehmen, ja. Nicht die amerikanische Gesellschaft per se, die amerikanischen Unternehmen. Die Art und Weise, wie die skalieren oder wie die straightforward sind, so hit the ground running, das fällt dann auch mir schon mal schwer. Würde mir sagen, boah, das würde mich jetzt so anstrengen. So. Und jetzt. Ich würde mal nicht sagen, was würdest du nicht tun oder was nimmst du nicht mit. Das ist, also ich funktioniere nicht wirklich so. Aber ich würde was anderes sagen. Was wir hier überhaupt nicht monetarisieren, nehmen, die wir haben, die wir nicht monetarisieren können.
Also Legacy-Werte.
Ja, das ganz genau. Und es ist, und mir tut es dann stellenweise weh, weil das macht, weil, weißt du, was du merkst? Du kannst Unternehmen beobachten, die den Garten nicht mehr bestellt haben, dann waren mal Berater da und Manager da, die das überhaupt nicht abrufen konnte. Sorry, der Laden, den fährst du einfach in die Wand. So. Und das ist eigentlich die große Schatzkammer. Und jüngst hat, ich weiß nicht, was war, BCG oder McKinsey genau darüber geschrieben, über diese europäischen, nicht deutschen, europäischen Unternehmen, die genau diese Verlässlichkeit für die neue Zeit haben als Wirtschaftspartner.
Ja.
So, und dann nannten die Ericssons, die nannten den Airbus, die nannten den Siemens, you name it. Und dann denkst du, und jetzt wird's bitter, so betrachten wir uns selber gar nicht.
Nee, klar.
Ja, genau.
Also,
super.
Wir haben ja auch dieses Europa, also wir haben ja die Geschichte von Europa, die muss ja nicht die Frau von der Leyen erzählen oder die Europäische Union, sondern wir können die Geschichte von Europa selber erzählen, das tun wir aber nicht.
Nee.
Ja, weil wir das Selbstverständnis gar nicht dafür haben.
Es gibt in der Jugend gibt es gerade einen Turn, habe ich von Maite gehört. Du kennst sie, Oskar, Staatswissenschaftlerin, die in Harvard ein Phänomen Internet und Politik geforscht hat und die sagt, da gibt es jetzt wirklich so eine richtige Bewegung von jungen Leuten, die das Thema Europa wieder nach vorne holen.
Ja, aber ich meine,
Volt ist ein Auswuchs davon,
absolut. Und das Problem ist aber, wir sehen auch aktuell, also vor allem kann ich das aus der Praxis sagen, weil wir haben zum Beispiel auch gute europäische KI-Systeme. Ein Mistral ist ein super KI-System, natürlich ist es limitierter.
Oder der Finne.
Ja, genau. Es
gibt, den habe ich in Davos gesehen, genau.
Es gibt gute Sachen, absolut, aber wir kaufen auch nicht von Europäern. Also das ist eben das Ding, dann probieren wir es händeringend im eigenen Land zu machen und schauen eben nicht paneuropäisch, was gibt es da für gute Lösungen, wie können wir uns da unterstützen, und dann kaufen wir wieder aus den USA, dann kaufen wir wieder aus China, und der europäische Gedanke ist, glaube ich, genau das, was uns da über Wasser halten könnte. Und ja, natürlich sind wir nicht so abgeschlagen oder irgendwas, wie man denkt, trotzdem, es geht durch die schnellen Zyklen, in denen es gerade läuft, und den Mut und die Lust auf diese Themen und im Gegensatz dazu, die Angst hier ist genau das, was uns dann tatsächlich dahin bringen wird, dass es nicht mehr weitergeht. Weil du sagst, die Länder in Südostasien, wir haben ja da auch mit Paya Arora, der Professorin aus Holland drüber gesprochen, hier im Podcast.
Eine Inderin, sehr coole Frau,
ja. Ja, genau. Und sie sagt ja eben auch, ihre Forschung zeigt, 90% der Leute, die eben Bottom of the Pyramid, globaler Süden sind, die sehen das mit Hoffnung. Die sehen KI mit Hoffnung, ja, die sehen ja, Social Media mit Hoffnung, und wir haben hier nur Angst. Wir leben nur in Angst vor dem wirtschaftlichen Abschwung, vor den Tools, die uns ersetzen, die uns übernehmen, vor all dem. Und das ist, glaube ich, das größte Thema. Wie kommt man aus dieser Angst? Und was ist da dein Gedanke? Ne? Weil ich habe auch Angst. Also es ist.
Okay, jetzt sehe ich, also ich erlebe ja auch natürlich, also ich erlebe in Deutschland auch zu viele gute Geschichten, dass ich, also dass mir bewusst ist, ja klar, weite Teile der Gesellschaft können das schaffen.
Ja.
Und ehrlich gesagt, wissen wir das auch.
Ja.
Aber wir sprechen es nicht an.
Ja.
Das hat ja auch damit zu tun, hör mal, wie verklausuliert deutsche Vorstände sprechen. Wo ich dann denke, okay, wenn jetzt ein Politiker verklausuliert spricht, das verstehe ich gerade noch. Aber wenn wir jetzt bei den Vorständen anfangen, so zu sprechen und thematisieren die Dinge nicht mehr, das verstehe ich nicht. Mhm. Wenn es einem Unternehmen schlecht geht, dann musst du einfach sagen, okay, uns geht's nicht gut.
Ja.
Aber das Gute ist, wir wissen, wo es herkommt. Das Zweite ist, wir haben euch. Und jetzt lass uns doch einfach mal darüber reden, wie wir da rauskommen. Aber weißt du, was wir machen? Dann sucht Gewerkschaft versus Vorstand den Schuldigen.
Ja.
Alter, haben wir sie noch alle?
Und es werden die Technologien ins Ausland verkauft.
Genau. So, mit der Konsequenz dann, dass der Vorstand sagt, ihr seid zu langsam, dass die Leute sagen, und wir hätten gern Kündigungsschutz. Und hintenrum wird dann verhandelt, dass der und der Teil der Organisation in ein anderes Land geht. Ja. Aber nochmal, das hat damit zu tun, wir haben es verlernt, die Dinge anzusprechen.
Ja.
Und ich hatte ja nochmal die Woche wieder dieser besagte bayerische Unternehmer, den habe ich dann mitgenommen zum Unternehmen Streicher nach Denkdorf. Mein Freund Michael Feiß angerufen. Ich sage, Michael, pass mal auf, ich sitze hier mit dem Johannes Herrmann. Können wir vorbeikommen? Ja, waren ja, die Woche, ja, kommt vorbei. Und dieser Streicher, der die besagten geilen Achterbahnen baut, der Vakuumzylinder baut, der Pipeline-Leger baut, der 70% aller Designstudios ja wahrscheinlich auf der Welt einrichtet mit seinen automatisierten Kleemaschinen, da stand, Achtung, eine 50-Tonnen-Zylinder zum Titanschmelzen im Vakuum. Mhm. Also Schmelzen, ja, du kennst dich aus ein bisschen, ne? Man schmelzt es im Vakuum, weil es dann die beste Qualität hat für Luft- und Raumfahrt.
Ja.
Und dann steht da dieser Trumm und die können 12 cm Metall im Laser, im Plasmaschneider schneiden. Dann kommt dann ein Kerl wie dein Vater, ich sage, darf ich Sie was fragen? Ja? Sie betreuen das Projekt, ja? Wie lange sind Sie schon hier? 35 Jahre. Weil meine Frage war dann, wie lange brauche ich, um sowas bauen zu können? Also Brain, so. Dann sagt er zu mir, nee, die Frage ist anders. Wenn ich einen Lehrling habe, dann erkennen wir in einem Jahr, dass er sowas auch kann. Mm. Nicht morgen oder übermorgen, aber es erkennt man früh. Ne? So. Mm. Und die machen ja, also ein Laden, also eine Halle nach der anderen, nur so ein crazy Zeug. So, ich habe abends dann noch gelesen, warum muss man überhaupt Titan? So. Und dann gingen wir in die Halle, wo die großen Fräsen standen. Da ist eine Fräse so groß wie meine Scheune. Mm. Da sind Werkstücke 2 Tage drin. Die wiegen 40 Tonnen, die musst du erstmal einspannen können. Da ist der Werkzeughalter so groß wie eine Autogarage. Und das heißt, da habe ich zu Michael gesagt, hey, sag mal, wie kannst du ja jeden Tag nochmal nach Hause fahren? Sagt er, die Frage stelle ich mir auch. Aber weißt du, das ist für die Leute, ist das selbstverständlich.
Mm.
Die Leute, die da arbeiten,
ja,
die da mit ihrem Skoda oder was weiß ich, im Golf um die Ecke cruisen, für die ist das so normal. Die kennen gar nichts anderes. Hey, und die nicht mitgenommen hatte, der hat gesagt, boah, Raff, jetzt muss ich dir eins sagen. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Mm. Aber das ist doch genau dieser, dieser Entwicklergeist, der unser Land nach dem Weltkrieg groß
macht. Und dieser Macher, entwickeln,
ja,
nicht über, ey, du findest da keine Kanban, kein OKR, kein KP, also das ganze Harvard-Gedöns, ohne dem jetzt zu nahe zu treten, das brauchst du auch, findest du da gar nicht. Und jetzt die Firma, also ich würde mal sagen, der Eigentümer, dann seine 4 wichtigsten Leute, die dann auch die Geschäftsführer sind, und dann seine Abteilungsleiter sind zusammen, Achtung, 24 Mann bei 4.500. Noch Fragen?
Ja.
Und den Rest organisieren die dann in der Halle.
Ja, klar.
Ja. Das finde ich immer so spannend, weil wenn man sich auf diesen Begriff, den ich ja nun seit vielen Jahren irgendwie nutze, New Work, guckt, das ist die Revolution ist ja nicht irgendwie in den Büros entstanden, sondern die ist in den Werkshallen entstanden. Ja. Und auch das, was man aus Japan mit Lean Management, Kanban, selbstorganisierte
Hört
Teams, Fertigungsinseln und so weiter, also da ist das los. Ne? Und genauso auf der Krankenstation, ne? Also du musst mit den Pflegern arbeiten. Oder wie mein hier der Carsten der Vorstand von Hornbach, der
Carsten
immer sagt,
Kühn.
Carsten Kühn, der sagt, wir führen unser Unternehmen nicht von oben nach unten, sondern von außen nach innen. Ja, wie geil.
Ja, der Mensch sagt, im Zentrum, absolut.
So, ja, der den Kundenkontakt hat. Aber also ich nehme mit, wir müssen mehr diese Geschichten auch hier reinholen. Also wenn du uns mal nach Deggendorf mitnimmst, dann machen wir
mit,
da einen Podcast.
Eine schöne Föhnfrisur.
Sehr geil.
Aber.
Also mehr drüber reden, mehr nach vorne halten, um den Leuten auch wieder Mut zu machen. Es gibt diese Beispiele. So.
Absolut. Und übrigens, und die kannst du dekodieren. Ja. Und wenn du die dekodierst, verstehst du, also als wir da rausgingen, hatten wir nur eine Frage. Was ist die Zauberformel? Arbeit, also Leute, Fähigkeiten, Anlagen, Geschwindigkeiten, weil du musst auch mal fertig werden, knifflige Dinge so zu orchestrieren, dass du immer genau in diesem Move drin bist. So. Und dann haben wir gesagt, boah, dafür müssten wir eine Woche mal hier arbeiten, um das überhaupt zu verstehen, wie ihr das tut. Weil das steht ja nirgendwo.
Ja.
Aber für die Leute ist das so normal.
Aber das ist auch eben das, was passieren muss, dass eben Leute von außen genau da reinkommen und schauen, was funktioniert, das woanders hinbringen, uns übertragen. Und wir müssen gerade in Netzwerken denken. So, und genauso müssen Leute in Organisationen gehen, wo es gerade gar nicht funktioniert, einfach eine Woche die Menschen begleiten, gucken, warum denkst du das noch so? Kann es nicht sein, dass es eine Lösung dafür gibt, dass, was dir überhaupt keinen Spaß macht, vielleicht mit neuer Technologie, neuer Arbeitsweise anders zu denken? So, und so kann man ja maximal voneinander profitieren. So, und wir sehen, dass diese ganzen aktuellen Projekte scheitern, wenn sie eben intern gelöst werden, weil man nicht den Blick von außen hat. So, und das braucht es halt einfach.
Ich war ja bei den New Work Master Skills vor einer Woche in dieser aktuellen Kohorte. Wie viel ist das?
Weißt du? Das war die achte.
Die achte. Und habe dann relativ bald gesagt, das, was ich dieses Jahr, wir haben heute den 7. oder 8. Februar, mitgenommen habe und habe gesagt, drei Sachen. Das erste ist Geschwindigkeit. Wir müssen schneller werden. Das zweite ist Firmen. Egal wie groß sie sind, die Firmen entstehen nur noch aus Ökosystemen. Weil auf der CES die ganzen Großen haben alle so kleine Ökosystempartner, 3-4 Mann-Buden bei
super.
Sich so.
Ja.
Und das dritte ist the ability to adapt.
Ja.
Deine Möglichkeit, dich auf diese veränderte Gemengelage einzulassen und dann irgendwie zu sagen, okay, wenn dem so ist, musst du das ändern. Hey, und die drei Dinge, wenn du die beherzigst, ich meine, es tut natürlich weh. Allein schon das Thema Geschwindigkeit, ne?
Ja.
So. Aber Geschwindigkeit könntest du ja machen durch Automatisierung als sehr einfache Arbeit. Hast du
also,
wie auch immer. Und da ist genau die Zauberformel jetzt in dieser Zeit drin.
Und genau da muss man ins Doing kommen, weil drüber reden ist immer ein schöner Teil des ganzen Prozesses. Aber dann ist eben der erste Schritt zu sagen, wie kann ich für mich genau das übersetzen? Wie schaffe ich für mich mehr Geschwindigkeit über die Sachen, die mir keinen Spaß machen, zu automatisieren? Wie schaffe ich mir jeden Tag den Freiraum auszuprobieren, wirklich jeden Tag zu hinterfragen? Muss ich das noch machen? Mach eine Woche mal ein Logbuch. Schreib mal auf, was mache ich diese Woche? Es macht mir keinen Spaß daran. Auch jeder von euch, der das hört, ihr könnt mir schreiben, ich kann euch versprechen, ich schicke euch ein Tool, das automatisieren oder zumindest teilautomatisieren
kann. Wow.
Und
das ist jetzt cool. Du machst jetzt, ey, ohne Witz, es wäre jetzt, und du machst dann eins, du legst jetzt eine Seite an oder baust irgendwie einen Blog, da steht das immer drin.
Ja. Aber ich komme nochmal, ich mache nochmal eine andere Seite. Ich habe auch heute in dem Podcast von Miriam und Sebastian reingehört und dann, wenn man sieht, auf der einen Seite gibt es immer noch Menschen, die überhaupt gar keinen Kontakt, wissentlich keinen Kontakt mit einem AI-Tool hatten. Ja, die übersetzen irgendwie was und wissen aber nicht, dass das auch ein Large-Language-Modell ist, was es schon seit 10 Jahren in ihrem iPhone macht.
Das gibt es wirklich?
Gibt es auch
noch. Das sind auch keine Large-Language-Modelle, das ist Machine-Learning-Algorithmen.
Danke. Okay.
Danke für die Gleichung.
Vielen Dank, richtig nochmal, genau. wobei die auch schon wirklich, egal. Auf jeden Fall, dann gibt es ein paar, die benutzen das schon so ein bisschen, aber die schreiben da so Sachen rein, machen mir mal eine Präsentation über KI. Also die benutzen es wie Google. So. Und dann gibt es Leute, die bauen Plattformen, Social-Media-Plattformen und in dieser Social-Media-Plattform ist kein Mensch zugelassen, sondern nur KI-Agenten, die sich untereinander austauschen.
Das ist aber auch nur Werbung.
Ja, natürlich. Es ist ja, aber
der Gedanke ist auch schon, wo ich dann
denke. Das heißt, es ist nur Werbung. Gibt's
warum nicht, und wofür?
Also das, was da eben besonders geklickt hat, was besonders dramatisch war, am Ende muss trotzdem ja ein Mensch im Hintergrund die instruieren und sagen, so mach das jetzt. Ne? Also klar ist das schon auch spannend und alles interessant, aber da muss man jetzt auch nicht das Ende der Welt herauf beschwören.
Nein,
weil die meisten Sachen, die bei Twitter getrennt oder bei X getrennt sind, war von eben Firmen oder Leuten, die eben KI-Agenten haben und die bewerben wollten über dieses Netz. Das hat super funktioniert.
Ja.
Das ist keine Frage. Trotz alledem, der Mensch ist immer dahinter und im Zentrum. Und jeder hat die Möglichkeit, heute anzufangen, seine Arbeit zu hinterfragen und zu schauen, wie kann ich in Zukunft es so anwenden, dass es sich fokussiert auf das, was mir Spaß macht. Und nicht jeder hat Bock, mit Menschen zu arbeiten. Ist auch okay. Aber trotzdem gibt es keinen Menschen, der davon nicht profitieren kann und der es nicht auch nutzen sollte für sich. Und ja, ich meine, am Ende des Tages es gibt ja keine Ausreden mehr. Ja. Diese Large-Language-Modelle, du kannst da einen Screenshot von jedem Tool reinmachen, von jeder Aufgabe, die du machst und sagen, so, wie könnte ich das anders lösen? Es geht nur ums Machen.
Ja, ja,
und das, wir haben verlernt zu machen.
Ich habe hab die Erfahrung gemacht, ich habe unser Programm, es gibt so ein 3-Tage-Leadership-Programm und das habe ich für verschiedene Firmen immer adaptiert und ich habe jetzt so eine wirklich 90-Minuten-Session, wo ich im Anschluss an dieses Leadership-Programm sage, pass mal auf, ich könnte euch jetzt in 90 Minuten nochmal erklären, wie ihr mit Hilfe von KI all die Tools, die ich euch beigebracht habe, nochmal aufs nächste Level zu bringen. Ne? Und ich kriege danach Mails, die sagen, Michael, it changed my life. Ich brauche für weniger Zeit. Ich mache mir weniger Gedanken darüber. Ich probiere einfach. Ne? Ja, zum Beispiel diese einfachen Sachen. Ich habe ein schwieriges Feedbackgespräch. Ja, ich kann da reingehen und die Person beschimpfen oder ich kann ins Modell reinschimpfen und kann sagen, das ist gerade meine Emotion. Aber eigentlich ist der Typ ganz gut. Der kann das und das und das. Hier ist übrigens mal sein CV. Hier ist meiner. Hier ist sein Stärkenprofil. Hier ist meins.
Bitte keine klaren Namen in die Systeme geben.
Möchte, genau, ja, immer anonymisieren. Danke. Ich möchte gerne der Person ein Feedback geben, was wirklich der Person hilft, besser zu werden. Also mach es nach SCARF. SCARF ist so eine neurowissenschaftliche Methode, wo man eben vermeidet, Autonomie, Relatedness und so weiter zu verletzen. Und dann kriegst du einfach Ergebnisse, wo du sagst, okay, damit kann ich ein Feedbackgespräch und der Mitarbeiter wird sagen, wow, mein Chef, A, gut vorbereitet, B, nicht verletzend, C,
reflektiert, so. Mega.
Und ich will das heißt, was ich eigentlich sagen will, ist in der Tat, jeder Mensch kann innerhalb von einer Stunde bis einem halben Tag einen wunderbaren Einstieg in diese Themen finden und wenn er eine gewisse Neugier hat, es weitermachen.
Ja, absolut.
Und was ich auch nochmal sagen will, und dann kommen wir vielleicht noch auf ein weiteres Thema, bei aller Euphorie und aller Angst, was alles passiert. Man darf auch ab und zu mal schmunzeln, wenn man dann so liest, heute Waymo, also der gefeierte Self-Car-Driving-Thing, kam jetzt raus, dass die irgendwo in Puerto Rico tausende von Menschen beschäftigen, die wirklich aufpassen, dass, ja.
Alle kochen nur mit Wasser, ja. Das ist ja das Schöne. Und deswegen muss man sich ja auch nicht,
krass,
so, nicht so abgehängt fühlen. Was es braucht, ist genau das, was du gerade sagst. Es braucht Menschen, die eben die Lebenserfahrung haben, die Führungserfahrung, die Erfahrung, Organisationen aufzubauen, die das ansprechen, wie sie KI nutzen, das offen teilen, darüber sprechen, die sich junge Menschen nehmen, die ihnen dabei vielleicht helfen, das schnell auf die Straße zu bringen. Und da sprechen wir jetzt auch schon seit einem Jahr drüber. Schaut einfach, dass ihr auf Augenhöhe arbeitet und dann sieht die Zukunft ziemlich rosig aus. Weg von der Angst, rein ins Doing, weg von diesen Blockaden, die uns jetzt die letzten Jahre aufgehalten haben und uns jetzt noch mehr aufhalten. So, es gibt tolle Beispiele, schaut euch die an und dann kann man mit einem kleinen Thema anfangen, aber ein ganz kleines Projekt kann ganz doll strahlen.
Ja.
Es geht einfach darum, dass man es macht und nicht drüber spricht.
Ich würde euch beide gerne nochmal fragen, weil ich weiß es von euch beiden, wenn ihr jetzt Menschen mal ein bisschen Tipps oder Erfahrungsbericht geben wollt, was sind Quellen, die ihr empfehlt? Also welche Newsletter, welche Quellen, welche YouTube-Channels, whatever. Gibt es bestimmte Dinge, wo ihr sagt, wow, wenn du einen Einstieg finden möchtest, je nachdem, wie du am besten lernst, ob über Video oder über Lesen, schau mal da rein. Jeder von euch drei kleine Nuggets, die unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können.
Boah, also ich finde, die einfachste Methode ist immer, ich habe irgendwann angefangen, alles, was ich nicht verstehe, wollte ich verstehen. Ich habe irgendwann nicht mehr akzeptiert, etwas nicht zu verstehen, egal was.
Ja, fühle ich.
Habe was mitgehört im Gespräch, war beim Kunden, habe was gelesen, also habe ich das recherchiert. Geht heute natürlich viel einfacher. Das hat, meine Frau ist dann durchgedreht, was willst du alles wissen? Aber heute habe ich, das ist alles, was wissen. Das Erste. Das Zweite ist, ein möglichst universeller Zugang zur Welt ist bei mir dann Bloomberg, weil dieses eine Abo für diese $30 im Monat, Studi-Abo und Test-Abo ist günstiger, hat 15 Untermagazine, da kannst du alles erfahren, was du willst. Das ist für mich so, wenn ich nur auf ein Ding gehen würde, wäre das das, weil das einfach diese Welt in die Veränderung an sich trägt. Und das Dritte ist dann, sind natürlich die unterschiedlichen GPT-Modelle. So, weil es gibt ja sehr komplexe Sachen, wo ich sage, wie funktionieren die eigentlich und dann?
Lass es dir erklären, ja. Und ich meine, du kannst ja über einen Deep Research Agenten, kannst das ja auch dir alle Quellen zusammensuchen. Das hat jedes Tool, das hat Perplexity, das hat alle diese Tools, ne? So, jetzt sind die ersten leicht angetrunkenen Bayern, die uns hier eine gute Laune machen.
Ich weiß gar nicht, heute Fußballspiel?
Morgen ist Bayern.
Ja. Ja. Ach so, aber die fangen jetzt schon an.
Ja, sicher das. Also, das ist hier Kultur.
Komm zurück zum Thema.
Ich bin gespannt gerade. Ich glaube, auf jeden Fall mit den KI-Modellen kann man sich alle Quellen zusammensuchen, auch genau die, die einen selber interessieren. Ja. Ich lerne am besten damit. dann sucht man sich das zusammen. Ich brauche so erklärt, das ist das eine. Das andere sind Menschen. Wenn man die Möglichkeit hat, mit Menschen von der ganzen Welt zu sprechen, denen zuzuhören, sollte man es machen. Ich glaube, für mich war Erasmus die wertvollste Erfahrung meines Lebens, weil man immer mit Vorurteilen behaftet ist, weil es menschlich ist, in Schubladen zu denken. Je mehr man mit Leuten, auch vor allem in seinem Alter, in seinem Lebensumstand, sich umgibt und merkt, wir haben alle die gleichen Herausforderungen, die gleichen Ängste, die gleichen Themen. Wer danach noch ein Rassist ist, ist selber schuld. Wer danach noch ein Sexist ist, ist selber schuld. Also dann stehst du morgens auf und wählst das, ein Arschloch zu sein. So, aber sobald du dich mit Leuten umgibst und merkst, wir sind alle so unfassbar gleich, wir haben alle die gleichen Themen, egal wie wir aufgewachsen sind. Und das kann man auch in jedem Alter machen. Mhm. So, in welchem Umfeld und Rahmen man das auch immer macht, aber je mehr wir merken, wir sind alle doch ziemlich gleich in dem, was wir uns so wünschen und wir haben alle eine andere Art, damit umzugehen, aber auch da kann man sich viel abschauen. Also viel lesen, alles gut, Podcast, alles gut, aber Menschen
machen, sprechen,
drüber danke. Sprechen, treffen, sich austauschen. Und ein cooler Podcast ist, finde ich, also wir können auch froh sein, dass wir Öffentlich-Rechtlichen haben. Der KI-Podcast ist super, super nice, den empfehle ich immer. Gregor Schmalzried, der alten Legende. So es gibt coole Sachen, es gibt coole unabhängige Sachen, es gibt uns, man kann uns immer wieder zu, es gibt Raphael.
Rafa, ja genau, nochmal Hello so, X, Rafa, ich vernetze es, also ja, ganz stark.
Und am besten einfach den Leuten zuhören, die nicht den ganzen Tag predigen, dass sie irgendwas komplett verstanden haben und die Besten darin sind. So, ich meine, wir geben ja auch alle gerne zu, wir sind alle durchgehend am Lernen, wir haben nichts komplett verstanden, wir teilen unsere Erfahrung, aber ich glaube, mit je weniger Leute denken, die gesamte Wahrheit zu kennen, desto entspannter ist es, dazu zu hören, weil keiner von uns kennt die Wahrheit. Wir kochen alle nur mit Wasser, damit sich jeden Tag auseinanderzusetzen. Keiner ist abgehängt. Jeder kommt dahin, wenn er möchte. Und das, den Prozess, den Walk muss man dann aber walken.
Ja. So. Also mein Freund John Stepper aus den USA, der sagt immer, jedes Gespräch ist ein Prototyp.
Ja.
Und das finde ich total schön, wenn man wirklich mehr in Gespräche geht, mehr in so eine fragende Haltung kommt, mehr lernen möchte, Ältere mit Jüngeren, so wie wir es bei Zoomer, Meets Boomer immer sagen, Mittelaltere
so wichtig, so wichtig, weil ich war auch bei einem Unternehmer, der war ein bisschen, ich will sagen, der hat resigniert, der war kritisch und der hat gesagt, dass er das in seinem Unternehmen vermisst. Die Jungen lernen nicht mehr von den Alten, umgekehrt, und er wüsste nicht, was er da tun könnte.
Genau das ist. Er schickt ihn zu mir, ich gebe dem gerne die Tools an die Hand.
Super.
Macht das.
PDF. Also, Männer, was haben wir jetzt festgehalten? Wir haben festgehalten, wir machen auf jeden Fall mal, kommen wir mal nach Deggendorf und sag nochmal, wie die Firma heißt?
Die Max-Streicher-Gruppe.
Max-Streicher-Gruppe, Shoutout ist hier. Also vielleicht, wenn du uns mit dem Inhaber
verbindest, dann
machen wir super mit Michael
Feist.
Aber
Daniel Düsentrieb.
Die lieben wir.
Die lieben wir. Und ich habe noch eine andere Idee, die ich erzähle euch gleich. Kleiner Cliffhanger. Liebe Hörerinnen und Hörer von Zoomer Meets Boomer und On the Way to New Work, wenn ihr solche Gespräche gerne hört, dann gebt uns doch gerne auch mal euer Feedback auf den Plattformen. Man kann da so 5 Sterne geben, man kann die Glocke aktivieren, dann abonniert man. Vor allen Dingen kann man auch mal direkt mal so nach so einer Folge schreiben, dass sie einem gefallen hat. Wenn es euch nicht gefällt, kontaktiert uns direkt auf LinkedIn, gebt uns Tipps. Ihr habt gesehen, Oscar könnt ihr auch eure schlechten Prozesse schicken und er gibt euch Tools.
Immer.
Und ich gehe, und das ist immer so, wenn ich eine Stunde mit meinem Sohn Oscar verbringe oder eine Stunde mit meinem Freund Rafa verbringe, gehe ich super, super motiviert, glücklich am Leben zu sein raus. Und das Ganze ist jetzt heute nochmal potenziert und ich weiß gar nicht, wo ich damit hin soll. Ich danke euch beiden dafür und wünsche dem Rest eine gute Woche, wann immer ihr es hört.
Tschüss, neuer Herz. Tschüss.
Ciao, servus.